Das öffentliche Leben schläft allmählich ein. Einige Dutzend Parteiführer von unerschöpflicher Energie und grenzenlosem Idealismus dirigieren und regieren.
November 1976. Die DDR-Oberen haben Wolf Biermann ausgewiesen und die kulturelle Landschaft reißt auseinander. Nicht nur wegen Biermann, sondern wegen der vielen anderen, die dagegen protestiert haben und nun erpresst, bedroht, bedrängt oder bestochen werden, auf das sie widerrufen.
Im Grunde also eine Klickenwirtschaft, eine Diktatur. Allerdings.
Ich bin Regiestudent zu jener Zeit. Meine Lehrer gehören zum politischen Establishment des Arbeiter- und Bauernstaates und sie zeigen aufmüpfigen schnell, wo es lang geht. Ab in die Provinz oder raus aus dem Institut.
Diktatur im bürgerlichen Sinne.
Und während noch meine Kommilitonen, darunter einige Stasis, erörtern, wie weit sie den Kopf aus dem Fenster strecken oder den Schwanz einziehen sollen, oder ob nicht gerade jetzt ein Karrieresprung stramm auf Parteilinie möglich ist, was hat man schließlich gemein mit dem Westen und dem Quertreiber Biermann? Während es also rumort im Rampenlicht der DDR-Kultur und im Untergrund, da vollendet mitten in der DDR ausgerechnet ein Parteifunktionär das Buch zum Thema und stellt den ganzen real existierenden Sozialismus radikal in Frage.
Ist die Welt nicht mehr zu retten? Der Fall Rudolf Barrow, eine Sendung von Immo Sennewald.
Was ich liefern wollte, war tatsächlich nicht primär politische Polemik, sondern der Entwurf einer umfassenden politisch-ökonomischen Analyse und Alternative. Polemisch ist mein Buch bloß insofern, als es das parteioffizielle Selbstbild des real existierenden Sozialismus zerstört und die Wirklichkeit dagegen zur Sprache bringt.
Soweit Rudolf Barrow in einem Selbstinterview. Er zeichnete es auf Tonband auf, einige Tage bevor er sein Buch »Die Alternative zur Kritik der politischen Ökonomie des Sozialismus« veröffentlichte und die Stasi zugriff. Er rechnete damit, berühmt zu werden. 1977 war das. Der Schlag gegen die Politbürokratie. Ein unbekannter Abteilungsleiter im Berliner Gummikombinat wird über Nacht zum Medienstar. Rudolf Barrow hatte seinen Auftritt gut vorbereitet. Das Selbstinterview, die Kontakte zu ARD und ZDF, den Vorabdruck im Spiegel. Franz Alt war damals beteiligt.
Er hat kalkuliert, wenn er jetzt den großen Knall macht mit diesem Buch und gibt Fernsehinterviews im Westen, dass ihn das ins Gefängnis bringt. Und sicherlich hat er damit gedacht, dass er damit auch berühmt wird. Das ist ja für jemanden, der ein politisches Ziel hat, so zu taktieren, auch nichts Unanständiges, finde ich.
Barrows Buch »Die Alternative« erscheint in Düsseldorf in der Europäischen Verlagsanstalt, natürlich nicht in der DDR. So scharf geht er mit dem ersten Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden und seiner sozialistischen Einheitspartei ins Gericht, dass schon die zweitägige Verzögerung, mit der die Stasi zuschlägt, an ein Wunder grenzt. Es scheint, als sei die SED von diesem Coup überrascht worden. Oder waren die Herren tatsächlich verunsichert, weil da nur jemand auf ein Tonband sprach, was eigentlich jeder wusste?
Ich greife da ein in einen Prozess, der längst im Gange ist. Die ursprüngliche Idee ist ausgehöhlt. Die Partei steht da wie die Papstkirche vor Luthers Reformation, ungläubig bis tief in die eigenen Reihen hinein. Ratlosigkeit bis ins Politbüro, weit und breit keine Konzeption. Alle Mittel der Massenmobilisierung, besonders in der Wirtschaft, bis zum geht nicht mehr abgenutzt und verschlissen. Sprachlosigkeit, wohin man kommt, keine Diskussion mehr. Ich wollte den neuen Kräften das theoretische Fundament liefern für den Kampf um die Auflösung der überlieferten stalinistischen Gesellschaftsverfassung.
Das traf damals unser Lebensgefühl im Kern. Dabei bleibt Barrows kompromisslose Analyse die eines Marxisten und bei aller kritischen Distanz zu dem russischen Revolutionär eines Leninisten. Er ist alles andere als ein Antikommunist. Er will reformieren, denn er leidet unter der alltäglichen Heuchelei der Parteibürokratie. unter dem gedankenlosen Leiern der politischen Gebetsmühlen, der trägen Miefigkeit, mit der sich selbst Wissenschaftler in der Gedanken- und Verantwortungslosigkeit eingerichtet haben. Er leidet unter der Lüge von der führenden Rolle der Arbeiterklasse, mit der die Funktionäre ihre Herrschsucht ideologisch verbrämen. Er leidet unter der Gleichgültigkeit, mit der Massen von Werktätigen jeden Tag in Fabriken und Büros ihre Zeit rumbringen. Innerlich haben sie längst gekündigt und sind via Fernsehen in den Westen ausgewandert. Das weiß Baro natürlich und will es ändern mit seiner Streitschrift. Aber was für ein Mensch steckt eigentlich hinter diesem Theoretiker? Jetzt, 30 Jahre danach, gehe ich auf Spurensuche und frage seine erste Frau Gundula. Mit ihr war er seit 1956 verheiratet. Er hat ihre erste Tochter adoptiert und sie haben einen gemeinsamen Sohn.
Er war ein wenig unbehaust, möchte ich sagen. Und was Beziehungen anlangte, so hatte er für sich zwar aus der Literatur eine Abstraktion entwickelt, wie Beziehungen funktionieren müssten. Ja, aber es war dann sehr schwierig, danach zu leben für ihn. Er hat von den Frauen verlangt, dass sie etwas aus sich machen, dass sie sich weiterbilden, dass sie den gleichen Stand erreichen, wie er selbst hatte. Und hat sich immer eingemischt überall und versucht, ein wenig despotisch auch darauf zu dringen, dass die Bildung der Frauen praktisch zunimmt und sie entsprechende Stellungen erreichen im Leben.
Es ist ein Leben aus dem Kopf, mit Vorbildern wie Beethoven und Hölderlin. Mit dem Streben nach Emanzipation von Mann und Frau, wie sie bei den marxistischen Klassikern geschrieben steht. Eigentlich leben viele von uns, Frauen und Männer, damals mit diesem Paradox, den Kopf voll Musik, Literatur, Philosophie. Theoretisch jederzeit imstande, das Fundament von Staat und Partei zu erschüttern, aber praktisch ohnmächtig. Und hierin ununterscheidbar von der schweigenden Mehrheit. Die aber, Frauen und Männer gleichberechtigt, wappnet sich gegen die Mangelwirtschaft des Ostens mit Sprüchen wie »Privat geht vor Katastrophe« oder »Wenn jeder jeden bescheißt, kommt keinem was weg« und überlebt mit ein bisschen Schattenwirtschaft aus Westmark und Beziehungen oft komfortabler als der Philosoph Baro. Seltsam genug. Aus dem Abstand von 30 Jahren scheint die pragmatische Haltung erfolgreicher. Wer dort ein anpassungsfähiger Angestellter war, hat meist problemlos seinen Lebensstandard ins vereinigte Deutschland gerettet, Ex-Funktionäre und Ex-Stasis eingeschlossen. War Baros Alternative nur präzise in der Analyse eines untergehenden Systems und untauglich als Orientierung über den real existierenden Sozialismus hinaus?
Wenn Gemeinsinn herrscht, ist kein kleiner Frieden wie jetzt, sondern Frieden schlechthin.
Die Utopie entstammt der Parabel »Großer Frieden«. Volker Braun schreibt sie noch, während Baro im Stasi-Knast sitzt. Darin lässt er eine Revolution im fiktiven China vor 2500 Jahren so trostlos enden wie die russische.
War alles unter dem Himmel Gemeingut.
In der Despotie des real existierenden Sozialismus. Nur die Hoffnung des Philosophen überlebt die Jahrtausende. Hoffnung auf ein Ende der Ausbeutung, ein Ende der politischen und ökonomischen Hierarchien. Das ist 1979 Baros Evangelium auf der Bühne. Da ist der Autor der Alternative schon frei und lässt sich im Westen feiern. Ich schlage mich derweil im Theater in Schwedt an der Oder mit SED-Funktionären und Stasi herum, mit einer erdrückenden Leitkultur, vor allem im Fernsehen. Der ostwestliche Kampf um die Köpfe ist auf Leistungssport ausgerichtet, Weltmeister serienweise und olympische Goldmedaillen sollen das Selbstgefühl der werktätigen Massen heben. Und wenn schon die Versorgung mit Fleisch und Südfrüchten nicht funktioniert, so funktioniert wenigstens die mit Unterhaltungsprogrammen. Ein Kessel Buntes wird verabreicht oder Schokolade. Krimiserien mit dem Titel Polizeiruf 110. Das Land ist voller schöner Landschaften, voller junger Arbeiterinnen, die Pläne erfüllen und ihre Kinder fröhlich in die Krippe bringen. voll staatstragender Kunst und Wissenschaft, und die Bauern ernten Rekordmengen. Der FDJ-eigene Oktoberclub sorgt für Arbeitsfreude.
Überleg in deinem Leben, was sich lohnt, was du tust, was du lieber sein lässt, was dir Vorteil bringt, vielleicht im Augenblick, doch oft in die Folgen nützen.
Wer über Raketenbunker, Giftmülldeponien, sterbende Wälder und korrupte Funktionäre redet, gilt als Nestbeschmutzer und Staatsfeind. Denn Verbrechen und Ausbeutung können nur im Kapitalismus gedeihen, wo die Produktionsmittel in privater Hand sind und nicht in der des sozialistischen Staates. Oder, wie der politisch korrekte Ausdruck lautet, in der Hand des Volkes. Baru hat diesen verlogenen Überbau, hat die ideologischen Versatzstücke ein für allemal eingerissen. Staats- und Parteiapparat stehen nackt und ohne ihre marxistisch-leninistischen Rechtfertigungsgewänder da. Als staatsmonopolistische Herrscher über ein wirtschaftlich verrottendes, korruptes System der organisierten Verantwortungslosigkeit. Subalternität ist ein Schlüsselbegriff, das verhängnisvolle Zusammenspiel aus Macht und Unterwürfigkeit. Es hat im 20. Jahrhundert die Massenvernichtungen der Kriege und totalitären Regimes hervorgebracht, Opposition erwirkt, die Motivation der Mehrheit auf einschichtigen Karriere- und Konsumvorteil reduziert. Menschenrechte und Menschenwürde sind zu ideologischen Kampfbegriffen im Kalten Krieg verkommen. Aber Baru sieht sich selbst keinesfalls als Verfechter bürgerlicher Demokratie.
Solche Aspekte wie die Menschenrechtsfrage müssen ihren Platz in einem größeren, konstruktiven Zusammenhang finden. Dabei bin ich absolut sicher, dass es im real existierenden Sozialismus keine Alternative zur Apparatherrschaft gibt, die ohne oder gegen die Kommunisten gemacht werden könnte.
Als er 1979 freikommt und in die Bundesrepublik ausreist, denkt Rudolf Baru allerdings nicht daran, im Westen einen Bund der Kommunisten zu gründen. Die Einnahmen von mehr als 120.000 verkauften Exemplaren der Alternative lassen ihm viel Spielraum zu einer politischen Neuorientierung. Und sehr schnell entscheidet er sich für eine andere, umfassendere Mission als die Reform des real existierenden Sozialismus.
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zu den Grünen.
Natürlich nehme auch ich Barus Traum vom moralisch geläuterten Bund der Kommunisten Anfang der 80er Jahre nicht mehr ernst. Aber die Alternative bleibt das Modell für Opposition vom Theater aus. Schließlich wollen wir ganz heraus aus der Subalternität des staatlichen Theaters, freie Künstlergruppen gründen. Ein Kulturzentrum auf dem Land in Mecklenburg. Dort wollen wir Demokratie an der Basis vorleben. Die Stasi reagiert, indem sie den operativen Vorgang Künstlergemeinschaft einleitet. Eine Singegruppe lobt die nimmermüden Tschekisten.
Euer Dienst ist die Aufklärung. Namen bleiben geheim.
Die Künstlergemeinschaft wird verboten. Und meine Arbeitsmöglichkeiten am Theater schrumpfen, dank der wachsamen Aufpasser immer mehr. Baru muss sich im Westen nicht mehr um die Politbürokratie scheren. Sein Gegner ist die Megamaschine, die regellos wuchernd vom Kapital getrieben wird, bis zum Weltuntergang. Gegen sie sucht er ein breites Bündnis, links, grün, entschlossen. Bei einem Kongress der italienischen Kommunisten macht er das mitten im Tumult handgreiflich zerstrittener Teilnehmer klar.
Ich bin immer militant gewesen in Osteuropa gegen die große Maschine und ich bin gegen die große Maschine hier. In der Bundesrepublik Deutschland ist in den letzten 5 Jahren der Ausbau der Atomenergie durch die antinukleare Bewegung gestoppt worden. Und es wäre nicht möglich gewesen, diesen Ausbau zu stoppen, wenn es nicht dieselbe Art von Militanz gegeben hätte, die ich hier gesehen habe. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn Versammlungen wie unsere heutige nicht nur ihren geregelten Gang gehen.
Das klingt ein wenig nach der leninschen Einschätzung einer revolutionären Situation. Jedenfalls ist Baru hier ebenso wenig bereit, leise zu treten wie anderswo. Seine erste Frau Gundula.
Es war so, dass er immer versucht hat, doch eine Rolle zu spielen und auch aus sich mehr zu machen, zu einem Helden zu werden, zu einem, sagen wir, Volkstribun zu werden. Das war ein innerster Anspruch bei ihm. Es waren immer Menschen, zu denen er aufstreben wollte. Und es ist etwas von dieser Struktur in ihm gewesen. Nicht nur die Suche nach einer unsichtbaren Kirche, die er gehabt hat, sondern gleichzeitig etwas aus seinem Leben zu machen, selbst zum Helden aufzusteigen, zum Volksführer.
Die Polyphonie der Meinungen bei den Grünen macht ihm wenig Freude. Er zerstreitet sich mit der Partei, etwa über seine radikale Einstellung zum Tierschutz, tritt 1985 aus und macht sich über die ehemaligen Bundesgenossen lustig.
Wo man dabei ist, Orte, die früher einfach Teiche hießen, als Ökotope zu retten, da ist alles verloren. Nicht? Also jetzt als Konzeption, da gehen mehr Teiche kaputt, als Ökotope zu retten sind. Nicht?
Das Kungeln und Feilschen um politische Kompromisse ist Baro nicht gewöhnt. Es stört seine Zielstrebigkeit. Franz Alt, mit dem er sich in Fragen der Ökologie weitgehend einig ist und mit dem er sich angefreundet hat, beschreibt das so.
Also ich wäre aus dem Grund, aus dem er aus den Grünen ausgetreten, nicht ausgetreten. Ich habe, was Tierschutz angeht, ähnliche Positionen wie er. Aber ich habe immer gesagt, du kannst doch deine Position in einer Partei, die immer die Interessen von Hunderttausenden bündeln muss, nicht 100% durchsetzen. Also das ist das Humane an der Politik, dass Politiker kompromissfähig sein müssen. Wie anders wollen sie denn die Interessen von Millionen bündeln, wenn nicht durch Kompromissbereitschaft?
Rudolf Baro aber ist sicher, dass eben diese meist faulen Kompromisse der Logik industrieller Selbstvernichtung zuarbeiten.
So wie unser Ding hier konstruiert ist, verstärkt es sozusagen nur die selbstsüchtigen Anteile am menschlichen Bewusstsein. Die sind da, die ignoriere ich nicht. Und es verstärkt nicht das, wo der Mensch also durchaus eine Neigung dazu hat, das Gemeinwohl an die Spitze zu stellen. Also die fundamentalen, die grundsätzlichen, die langfristigen Interessen haben keine institutionelle Verstärkung.
Deutlicher gesprochen, die parlamentarische Demokratie des westlichen Musters verstärkt nur den egozentrischen Eigennutz und treibt die Industriestaaten mit ihren überkommenen patriarchalischen, eurozentrischen und kapitalistischen Machtverhältnissen in die Apokalypse. Unvermeidlich, wenn nicht ein Fürst der ökologischen Wende durch sein Charisma den besseren Trieben, die Baro jedem einzelnen Menschen als spirituelle Natur zuspricht, zum Durchbruch verhilft. Dieser Fürst sei, so wehrt er seine Kritiker ab, ja dann auch kein Despot nach dem Muster Stalins oder Hitlers, sondern nur die inkorporierte, institutionalisierte Liebes- und Heilkraft der Individuen. Entspräche also dem Gemeinwohl um so viel besser als der handlungsunfähige Parlamentarismus. Es ist eigentlich kein Wunder, dass Baro sich selbst in einer solchen charismatischen Rolle sieht. Er hat Unglaubliches geleistet, was den Erwerb an Wissen über östliche und westliche Ökonomie, Politik und Kultur anlangt. Er ist auch sicher, den Wert und Unwert spiritueller Bewegungen zwischen Christus und Bhagwan einschätzen zu können. Er hat zahllose Menschen begeistert und mitgerissen. Und er hat sie überfordert. Die ihm am nächsten standen, wie seine Tochter Bettina, wohl am meisten.
Sie hat sehr früh ein Klavier und ein Flügel bekommen, als sie praktisch noch gar nicht lesen konnte. Und es musste jeden Tag geübt werden, eine Dreiviertelstunde. Es wurde eine sehr gute Lehrerin gesucht. Und er saß daneben, neben Bettina, und sie musste die Dreiviertelstunde üben. Zu Anfang ist es ja immer kein großes Vergnügen für ein kleines Kind. Und sie war begabt, und er wollte sie eben irgendwo auf der Bühne sehen. Aber sie hat sich damals dann doch dem Biolandbau nach dem Abitur zugewandt und ist Biobäuerin geworden, was ihm dann überhaupt nicht mehr gepasst hat.
Mit Konflikten in seiner Umgebung, mit eigenständigen Interessen seiner Frauen und seiner Kinder, kann Baro so wenig umgehen wie mit denen in der Grünen Partei. Auch in seiner zweiten Alternative, die 1987 unter dem Titel »Logik der Rettung« erschien, fehlt jeder Hinweis auf den strategischen Umgang mit Konflikten in der globalen Wirtschaft und Politik. Er sieht nur einen Weg, den allgemeinen rettenden Konsens.
Das, glaube ich, ist jetzt die Stunde. Und ich meine eigentlich, dass sowohl die Arbeiterparteien und die Linken überhaupt, die sich mit dieser Sache verbunden fühlen, als auch die Christen und natürlich dann, soweit das möglich ist, ich bin da skeptisch, aber die Kirchen, dass sie sich also in dieser neuen Situation, die jetzt entstanden ist, eigentlich auf diesen, ich meine jetzt rein verhaltensmäßig, auf diesen Standpunkt Christi stellen müssten. Sie müssen das Standbein runterkriegen von dem bestehenden System. Und wir müssen uns verabschieden, ich sage das sozusagen für beide Parteien, von der wohlfeilen Arbeiterpartei und Bewegung, wie auch von der wohlfeilen Kirche.
Als ich ein paar Monate vor dem Fall der Mauer 1989 aus der DDR freikomme, liegen mir solche spirituellen Vereinigungen jenseits religiöser und politischer Differenzen fern. Ich bin einfach nur froh, wieder arbeiten und Konflikte ohne Überwachung durch die SED und ihre Stasi ausfechten zu können. Illusionen über den Westen habe ich nicht. Als ich das erste Mal wieder von Rudolf Barrow lese, ist er Gastredner auf einem Parteitag der gewendeten SED-PDS. Sein ehemaliger Anwalt Gysi ist inzwischen dort Vorsitzender. Ob er, nachdem seine kirchen- und parteiübergreifende Gesinnungsgemeinschaft nicht zustande kam, doch noch hofft, Führer eines erneuerten Bundes der Kommunisten zu werden? Mich befremdet Barrows Versuch zutiefst. Franz Alt, der sich selbst als konservativen Demokraten sieht, hat ihn an seiner Seite erlebt.
Er zitterte. Das hat ihn unglaublich gepackt. Die ganzen Umstände, nicht wahr? Ende 89, das Ende der DDR und der Beginn von Gesamtdeutschland hat ihn unheimlich gepackt. Er war emotional. Er hat neu an einen Aufbruch geglaubt. Er war noch tief überzeugt von einem dritten Weg zwischen Ost und West. Und hat mit zitternder Stimme sich damals gemeldet, hat in den Saal hineingeschrien, hier ist Rudolf Barrow. Wir haben vorher noch überlegt, was er denn am geschicktesten sagt, was diplomatisch ist, dass die alten Genossen es verstehen und er jetzt als grünes Mitglied, wie er da jetzt agieren könnte. Aber das hatte er alles vergessen. Nach 2 Minuten hat er geglüht und hat geredet, Feuereifer, hat seine Alternative verteidigt, hat den Genossen gesagt, warum er zum Dissidenten wurde, dass das sowieso keinen Wert hat, was die alten Sozialisten noch glauben und dass man etwas ganz Neues braucht, dass der Westen sowieso auch dekadent ist, das habe er auch begriffen in den Jahren hier, aber wir haben die einmalige Chance, etwas ganz Neues zu machen, einen dritten Weg zwischen den beiden Polen, Sozialismus und Kapitalismus.
Barrow will in den Schoß der Partei zurück, um sich als Reformer an ihre Spitze setzen zu können. Er will die Macht. Und er, der so gerne von Psychodynamik spricht, täuscht sich ebenso furchtbar in der Psychodynamik dieser Organisation wie in der ihrer Mitglieder. Für sie bleibt ein Abtrünniger. Einige Wochen später folgt eine so anmaßende wie peinliche Geste. Barrow erbietet sich, Honecker vor Gericht zu verteidigen. Honecker lehnt dankend ab. Auch jenen Richtern und Staatsanwälten gegenüber, die ihn 1978 verurteilt haben, trägt Barrow eine Großmut und ein Verständnis zur Schau, die er seinen Kindern und seiner zweiten Frau verweigert. Beatrice Barrow stürzt sich 1993, nachdem er zusammen mit seiner Geliebten gegen ihre Bitten auf Reisen geht, von der Berliner Siegessäule in den Tod.
Das ist ja eben so dieser Punkt wieder, wo er nicht zuhören konnte, die Warnungen, die sie ausgesandt hat, ebenso wenig wie er meine Warnungen damals überhaupt gehört hat. Und dann passierte eben dieser Sprung, dieses Drama. Und er hat es sehr schwer dann aufgenommen für sich selbst.
Gerade im Privatleben war er zu wenig sensibel. Er hat sich einfach nicht vorstellen können, dass das eine Frau verletzt, was er da mit anderen Frauen tat. Und da konnte er brutal sein.
Der Selbstmord von Beatrice erschüttert Barrow im Innersten. Nur wenig später erkrankt er an Krebs. Mitte der 90er Jahre schwinden seine Kräfte, die Zahl der Zuhörer in seinen Vorlesungen auch. Am 5. Dezember 1997 stirbt er in Berlin an seiner Krebserkrankung. In den Monaten zuvor war er selten öffentlich aufgetreten. Es hatte geschienen, als lüde man ihn nur anstandshalber ein und hörte ihm kaum noch zu. Er und sein grundstürzendes Buch »Die Alternative« sind im vereinigten Deutschland fast vergessen, als wären mit der DDR auch deren ungelöste Konflikte allesamt verschwunden. Im Leben einiger weniger wirken Barrows Thesen allerdings fort. Bei einigen seiner Mitstreiter, die 1993 in eine Landkommune in der Lausitz einzogen, ins Lebensgut Pomritz. Sie haben ernst gemacht mit der Alternative und wirtschaften in einer sozial-ökologischen Gemeinschaft nach Barrows Anregungen. Franz Alt predigt auf Reisen und in Büchern unermüdlich den inneren Wandel des Menschen. Er will zu einem ökologischen und friedlichen Handeln bekehren und die Religionen von Buddha bis Christus versöhnen. Ich selbst bin nie in eine Landkommune gezogen und habe dem Theater Adieu gesagt. Dort wird heute weniger um das Recht auf freie Meinungsäußerung als um öffentliche Gelder gekämpft. Visionen wie die vom großen Frieden sind passé. Was also bleibt nach 30 Jahren von Rudolf Barrows Alternative? Seine Analyse einer gesellschaftlichen Entwicklung, die nicht mit der DDR und der Sowjetunion verschwunden ist. Seine Kritik des Korporatismus. Denn Barrows Analyse des real existierenden Sozialismus als System organisierter Verantwortungslosigkeit trifft auf viele Korporationen zu. Egal ob Unternehmen, Staaten, Parteien, Kirchen oder andere Organisationen. Sie sind hierarchisch aufgebaut und fordern subalternes Verhalten von jedem, der an ihrer Macht und Fürsorge teilhaben will. Sie verhalten sich intransparent nach außen und behandeln Kritiker in den eigenen Reihen als Nestbeschmutzer. Sie baden in Eigenlob und kehren Missstände unter den Teppich. Das geschieht jeden Tag und überall, genau wie einst im real existierenden Sozialismus. Und genau wie dort lebt das System nicht nur von den Machthabern, sondern auch von den vielen, die innerlich längst gekündigt haben, aber einfach weitermachen, weil Unterordnung bequemer ist als Mut zur Alternative. Der real existierende Sozialismus im Osten war ein Jahrzehnt nach Rudolf Barrows Buch am Ende. Der Westen hat diesen Prozess noch vor sich.